beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Das Stadtjournal. Es ist 12 Uhr.
Eine neue Ausbildung soll die Personalknappheit in der Elementarpädagogik beheben. Aus Platzmangel müssen ukrainische Flüchtlinge in Wien abgewiesen werden. Das Wiener Wetter am Nachmittag heiß, aber auch Gewitter sind möglich. Am Mikrofon Thomas Kickinger. Spätestens im Jahr 2027 soll das zweite verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt werden, so NEOS Bildungsminister Christoph Wiederkehr in der ORF-Pressestunde. Er verwies auf eine entsprechende Vereinbarung mit dem Finanzministerium. Gegen die Personalknappheit im Bereich der Elementarpädagogik kündigt Wiederkehr eine Ausbildungsoffensive an.
Schon in der kommenden Woche wird es im Ministerrat beschlossen werden. Wir investieren in den nächsten Jahren 32 Millionen Euro zusätzlich, schaffen damit in 4 Jahren 4.000 zusätzliche Ausbildungsplätze und wir gehen ganz neue Wege, indem wir erstmals ein eigenes Studium für die Elementarpädagogik auch anbieten, damit Personen nach einer Matura Elementarpädagogik studieren können. Das wertet das Berufsfeld auf und bringt neue Gruppen, nämlich junge Menschen mit Matura, in diesem Beruf mit einem Studium.
Sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr in der ORF-Pressestunde. Nach wie vor kommen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Österreich. Allerdings gibt es nur noch 2 Ankunftszentren, eines in Vorarlberg und eines in Wien. Das führt in Wien zu Problemen. Das Notquartier in Hietzing ist völlig überfüllt. Geflüchtete müssen entweder in Notbetten am Gang schlafen oder sogar abgewiesen werden. Barbara Wakolbinger mit den Details.
Das ist zuletzt am Freitag passiert. Für 3 Familien mit 20 Kindern aus der Südukraine gibt es in Wien zunächst keinen Platz. Sie suchen Hilfe bei der Organisation Train of Hope, sagt Helferin Nina Andressen.
Und dann haben wir versucht, Verantwortliche zu erreichen auf Stadt- und auf Bundesebene, um zu schauen, wo diese Familien unterkommen können.
Eigentliche Anlaufstelle wäre das Ankunftszentrum am Schlossberg in Hietzing. Es bietet insgesamt 235 Schlafplätze und wird von der Volkshilfe betrieben. Bei der Volkshilfe heißt es, man verzeichnet derzeit wieder einen Anstieg an ankommenden Menschen aus der Ukraine. Sobald die Kapazitäten in Hietzing ausgeschöpft seien, sei es, Zitat, leider nicht möglich, weitere Personen im Notquartier aufzunehmen. Für die Familien wurden dann doch noch Plätze gefunden. Auf nachhaltigere Lösungen hofft man am Dienstag bei der Landesflüchtlingskonferenz.
Paris Saint-Germain hat im Finale der Fußball-Champions League Inter Mailand deutlich mit 5:0 besiegt. Mit dem bisher höchsten Sieg in einem Champions League-Finale holt Paris erstmals die Trophäe. In der französischen Hauptstadt ist es nach dem Spiel zu Randalen und Plünderungen gekommen. Fast 300 Personen wurden festgenommen. In der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt heute Nachmittag die letzte Entscheidung. Im Allianz-Stadion in Hütteldorf findet das Rückspiel im Europacup-Playoff zwischen Rapid und dem LASK statt. Es spricht alles für die Linzer, Adi Niederkorn.
Ja, nach dem 3:1-Heimsieg hat der LASK alles selbst in der Hand, kann sich sogar eine knappe Niederlage heute erlauben. Trotzdem warnt aber Trainer Maximilian Ritscher seine Spieler vor einem überheblichen Auftreten.
Nochmal alles raushauen, was im Tank drinnen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das über die Ziellinie bringen. Mit 1% weniger wird es nicht funktionieren.
Rapid-Trainer Stefan Kulowitz kann nur hoffen auf ein Fußballwunder, auf die mehr als 15.000 Rapid-Fans und auf einen günstigen Spielverlauf.
Mit dem 2-Tore-Rückstand wird es extrem schwierig, aber wenn uns da ein schnelles Tor gelingt oder auch wenn es länger dauert, wir müssen Geduld bewahren, müssen besser verteidigen, wir dürfen auf jeden Fall kein Tor mehr kassieren und dann wird noch was möglich sein.
Der Sieger steigt in der 2. Qualifikationsrunde in die Konferenzliga ein.
Spielbeginn ist um 17 Uhr und mit Radio Wien können Sie dann live am Ball sein. Das Wiener Wetter. Die Temperatur steigt heute noch auf bis zu 32 Grad. Zum Sonnenschein kommen im Tagesverlauf aber auch Wolken dazu und es kann Regenschauer oder Gewitter geben. Auch am Abend ist noch Regen möglich. Die Nacht sollte dann trocken verlaufen. Die Temperatur sinkt auf 19 bis 14 Grad. Der Montag bringt am Vormittag längere sonnige Phasen, aber auch Wolkenfelder am Nachmittag können dann kräftige Regenschauer und Gewitter eintreffen. Auch stürmischer Wind ist möglich. Es wird morgen schwül bei bis zu 29 Grad. Radio Wien, Verkehrsinformation um 12.04 Uhr. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Wir wünschen gute Fahrt.
Sie hören die Wiederholung einer Sendung vom Jänner dieses Jahres. Der Sonntag um 12. Hören Sie einen Radio Wien Talk-Spezial aus dem Studio.
Radio Wien Programmchefin Jasmin Dolanti im Gespräch mit der Kabarettistin und Autorin Verena Tietze.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Mittagszeit mit Radio Wien.
Herzlich willkommen zu einem Talk aus dem Studio. Sonntagmittag ist es und ich habe Verena Tietze als Gast eingeladen. Sie ist Kabarettistin und Autorin, geboren 1985 in Niederösterreich und aufgewachsen in Hongkong, hat Verena Tietze ja doch einen sehr vielseitigen beruflichen Hintergrund. Sie studierte Theater- und Filmwissenschaften und begann ihre Karriere bei MTV in Berlin. Später war sie dann als Kultur- und Society-Journalistin in Wien tätig und übernahm PR-Verantwortung für einen TV-Sender. Ja, und dann kam das Jahr 2020. Für viele von uns ein schwieriges Jahr, für Verena Tietze ein besonders schwieriges Jahr. Es erwischte sie nämlich ziemlich arg. Sie erlitt ein Burnout und begab sich Monate später dann auch in einen Alkoholentzug. Ja, seit 2021 ist sie als Autorin tätig und seit 2022 steht sie auf österreichischen Bühnen eben als Kabarettistin. So, jetzt habe ich viel aufgezählt, aber ich denke, es ist notwendig, damit man Verena Tietze besser kennenlernen kann und auch ihre Erfahrungen und Erlebnisse besser einordnen kann. Herzlich willkommen, Verena Tietze. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, ins Radio Wien Studio zu mir zu kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir heute?
Oh, mir geht es sehr gut. Mhm. Das Jahr hat aufregend begonnen und ich freue mich schon auf meine nächsten Auftritte. Also ist viel los bei mir und ja, wenn ich das so höre, was du da alles aufzählst, ja, puh,
ja, da denke ich mir selber. Ganz schön viel, gell? Das ist oft interessant, ist wenn man das selber hört. Das genau. Finde ich auch. Schauen wir uns doch die Zeit an vor deinem Burnout. Ja, und ich meine jetzt gar nicht so sehr der Moment davor, ja, sondern eher die Jahre davor. Denn ich habe einiges aufgezählt. Du hattest ein sehr vielseitiges Leben. Du warst beruflich sehr erfolgreich. Wie waren diese Jahre davor? Wie hast du die empfunden?
Ja, das ist ganz spannend, weil teilweise habe ich in den letzten Jahren diese Jahre verteufelt. Andererseits denke ich manchmal mit Wehmut zurück. Also in meinen 20ern habe ich studiert, habe viel Party gemacht, habe so das Leben genossen und habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass ich eigentlich eben ein sehr ängstlicher Mensch bin, der vielleicht eben mit Alkohol sehr viel kompensiert, auch damals schon. Ich dachte eigentlich, ich bin auf der Überholspur. Mhm. Also ich hatte tolle Jobs, dann hatte ich eben immer wieder schöne Beziehungen oder auch nicht. Also jetzt im Rückblickend denke ich mir so, war alles etwas wild. Und ja, ich hatte so ein richtig wildes, buntes Leben. Ich war auch damals schon sehr extrovertiert. Mhm. Und es hat sich aber schon ziemlich bald dann abgezeichnet, dass das alles in eine fatale Richtung geht.
Kann man sagen, du warst viel im Außen?
Ganz nur im Außen fast. Mhm. Also es war wirklich so, dass ich Chefs, Chefinnen oder Männer oder meine Familie glücklich machen wollte und nicht mich. Mhm. Und das ist auch dieser große Turn, den ich derzeit habe, dass ich in den letzten Jahren wirklich Schritt für Schritt zu mir gefunden habe und wirklich mal sage, so Verena, was möchtest du denn? Mhm. Was macht denn dich glücklich?
Das werde ich dich im Laufe der Sendung alles noch genauer fragen, liebe Verena. Mhm. Ich bitte ja meine Gäste immer auch Musik mitzunehmen und du hast eine wunderbare Liste abgegeben.
Danke.
Bekommst du großes Plus von mir. Da steht Jennifer Rush drauf mit The Power of Love und du sagst einer deiner absoluten Lieblingssongs. Warum?
Ja, also es ist einfach eine Wahnsinnsballade, finde ich. Und ich habe das am Anfang gar nicht so mir durchdacht, aber ich singe nämlich diesen Song auch auf der Bühne bei meinem Kabarettprogramm, bei meinem jetzigen. Und es ist gar nicht so einfach zu singen, aber ich wollte es unbedingt machen. Und bei mir heißt das Lied Die beste Alkoholikerin, weil ich mir quasi wünsche, dass meine Therapeutin mich lobt, wenn wir schon sind bei der Selbstliebe und der Aufmerksamkeit oder Anerkennung von außen. Ja. Und das bringe ich so auf die Bühne und das finde ich natürlich toll.
Eine gewisse Provokation da drinnen, aber wahrscheinlich auch ein Teil der Aufarbeitung. Wir reden in Kürze darüber. Jetzt kommt aber Jennifer Rush.
The whispers in the morning of lovers sleep forbidden tide, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I
Wien am Sonntag zur Mittagszeit. Sie hören einen Talk aus dem Studio.
Ich freue mich, dass heute Sonntagmittag Verena Tietze mein Talk-Gast ist. Sie ist Autorin und Kabarettistin. 2020 war ein wichtiges Jahr, war ein schlimmes Jahr für Verena. Da hat sie ihr Burnout erlitten. Du beschreibst dein Burnout, Verena, als Watschen des Universums. Kannst du denn jetzt diesen Moment, wir haben jetzt vorher geredet über die Zeit davor, aber wie war dieser Moment, als das Ganze aufgebrochen ist?
Ja, also Das ist schwierig zu beschreiben. Also Watschen des Universums trifft es wirklich gut, weil ich bin von einem Moment auf den nächsten aus dem Leben heraus gefallen. Es war, in einer Sekunde war ich noch diese PR-Managerin, die in die Bars geht, die auf der Überholspur lebt, die sehr, sehr viel leistet und so sich sehr, sehr schnell dreht quasi. Und in der nächsten Sekunde geht nichts mehr. Gar nichts.
Einfach. Das war wirklich so plötzlich.
Bei mir war es ganz plötzlich, ja. Also auch diese Szene gibt es dann beim Kabarett zu sehen. Ich bin aufgewacht, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, ich konnte keine E-Mails mehr lesen. Also ich stand total neben mir und meine einzige Rettung, unter Anführungszeichen, war dann meine Mutter, die mit mir ins Spital gefahren ist. Und also für mich war wirklich der Ofen aus. Ich hätte gar nicht in die Arbeit gehen können. Ich hätte nicht für mich sorgen können. Wie als hätte jemand mein Gehirn entfernt und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann nicht mehr funktionieren.
Okay. Also diese ganz alltäglichen Dinge meinst du jetzt mit funktionieren, nicht aufstehen und sich anziehen und diese Dinge.
Ja. Also das war bei mir von einem Tag auf den anderen war das einfach vorbei.
Verena, ich möchte ein bisschen auch noch in deine Kindheit und Jugend schauen, bevor wir da weiter anknüpfen. Das ist nämlich sehr spannend, was du da erlebt hast. Du hast in zwei unterschiedlichen Kulturen gelebt und bist auch in zwei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen, nämlich in Hongkong, also der Supermetropole, aber auch im beschaulichen Weinviertel bist du aufgewachsen. Wie hat dich das geprägt?
Ja, ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat. Also besonders Hongkong war ja für mich mein Zuhause. Also ich bin Österreicherin, aber erinnern kann ich mich an Hongkong als mein erstes Zuhause. Und da waren halt meine Freunde und Freundinnen, eine Thailänderin, ein Engländer, ein Spanier, eine Schweizerin. Also sehr, sehr Multikulti, sehr divers. Und das war für mich mein Normalzustand. Und dann kam ich in ein katholisches Privatgymnasium in Österreich.
Österreich. Also das war dann der große Wechsel.
Genau.
Und das Leben kann ja an unterschiedlichen Orten sehr inspirierend sein, auch wenn man zwei Kulturen miterlebt. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ich habe ja persische Wurzeln auch und jetzt bin ich nicht dort aufgewachsen, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß auch, wie sich es anfühlt, wenn man immer wieder woanders hingeht und wieder woanders beginnen muss eigentlich, gerade als Kind und als Jugendlicher. Ist das gar nicht so einfach. Wie war denn das bei dir? Weil ich hatte oft das Gefühl, so ein bisschen des Verlorenseins, auch so nicht genau zu wissen, zu welcher Kultur man jetzt mehr gehört. Das war als Kind für mich schon ein großes Thema.
Ja, spannend, dass du das so sagst. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Bei mir war es eher so ein, ich fühle mich alleine. Also ich kam nach Österreich und da war dann diese Gruppe an Kindern, da war ich 11 Jahre alt und ich habe mich so missverstanden gefühlt und die haben dann auch mich nicht so akzeptieren wollen, weil ich kein Österreichisch konnte, sondern nur Hochdeutsch.
Ja.
Also ganz lustig, komisch.
Ja.
Und ich habe große Schwierigkeiten gehabt, mich da erstmal einzufinden. Und ich habe das auch nicht verstanden, dass man mich nicht akzeptieren will, weil in Hongkong war es doch eine sehr offene Kultur, eben aus allen Ländern. Ich glaube auch, ich habe gelernt, sehr offen zu sein oder mir ist das sehr wichtig. Und das war dann plötzlich nicht gegeben. Und das, glaube ich, war sehr schwierig für mich. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt verarbeitest du ja deine persönlichen Erlebnisse in deinem Buch Burnt Out und deiner Bühnenperformance Erfolgreich ins Burnout. Hier geht es aber natürlich nicht nur um das Thema Burnout, sondern wir haben ja schon kurz angesprochen, es geht auch um deine frühere Alkoholabhängigkeit. Jetzt muss man mal chronologisch ein bisschen vorgehen, weil zunächst war ja eben dieses Burnout 2020 am Beginn quasi des Jahres und erst später kam dann die Diagnose dazu, dass es auch eine Alkoholabhängigkeit gibt. Wie ist sich das alles da ausgegangen? Wie war das?
Ja, also zuerst kam das Burnout, dann war einmal alles vorbei sozusagen. Und dann bin ich in Therapie gegangen und habe eine ganz tolle Therapeutin gefunden, die mich da durchgeführt hat. Und die hat mir langsam aber sicher beigebracht, dass ich eine Alkoholsucht habe oder dass da ein Problem vorliegt, weil das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, das wird so totgeschwiegen, beziehungsweise ist es ja in Wien auch voll in Ordnung, wenn ich fast jeden Abend meine Spritzer trinke oder am Wochenende eigentlich auch Vollgas trinke. Das wird ja nicht unbedingt als problematisch gesehen. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich jetzt Alkoholikerin bin. Ja klar, ich habe sehr viel getrunken, aber deswegen ist man doch nicht Alkoholikerin, oder?
Ja.
Ja, und dann war das ein Prozess in den nächsten Monaten, das ist eh schnell.
Das war dann gegen Ende 2020, oder?
Im September 2020 bin ich in die Alkoholreha eingecheckt und in diesen Monaten von Februar bis September wurde mir klar, dass ich Hilfe brauche und zwar mehr als einmal die Woche Therapie. Also, dass ich stationär auch wirklich auf Reha gehen möchte.
Ja.
Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ein Song, der dich auch sehr beeinflusst hat, ist von den Eurythmics. Erzähl mal.
Ja, der heißt Thorn in My Side. Und dann, da war ich in der Reha und bin da jeden Tag in den Wald. Also jeden Tag habe ich meine Schuhe angezogen und bin einfach in den Wald. Und dann habe ich dieses Lied entdeckt und bin halt mit also Kopfhörern und diesem Lied ganz laut in meinen Ohren durch diesen Wald gestapft und habe mir gedacht, der Alkohol ist der Thorn in My Side, der so viel kaputt gemacht hat und den ich loswerden muss. Ja, also dieser Dorn in mir, und das hat mir Kraft gegeben und ganz viele Emotionen hatte ich da und den habe ich da ganz oft gehört in der Reha. You gave me such a bad time. You tried to hurt me, but now I know. A bundle of lies, you know that's all that it was.
Sie hören die Wiederholung einer Sendung vom Jänner dieses Jahres.
Interessante Menschen, interessante Themen.
Das ist der Radio Wien Talk aus dem Studio. Gastgeberin ist Jasmin Dolati.
Sonntagmittag ist es und Verena Tietze ist bei mir zu Gast. Sie ist Kabarettistin und Autorin. Seit September 2020 ist sie trocken, das heißt hat keinen Alkohol mehr getrunken. Verena, was bedeutet dir dieser Tag?
Wow, ja, dieser Tag bedeutet mir extrem viel. Es ist nämlich der Anfang eines neuen Lebens. Mhm. Das klingt so kitschig,
ja.
Aber es ist so. Mhm. Also ich kann es nicht weniger bedeutungsschwanger sagen als das. Seither hat sich alles geändert in meinem Leben. Mein Selbstwert, meine Beziehungen zu Menschen, meine Karriere, meine Selbstliebe, alles. Also meine Gesundheit, meine mentale sowie körperliche Gesundheit. Also jetzt dieser Tag per se ist jetzt, ja, ich feiere das jetzt nicht immer so groß oder so, weil jeder Tag ist eigentlich wichtig, der jetzt nüchtern ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ein nüchternes Leben jetzt führen kann und darf.
Das glaube ich dir. Ich habe so ein paar Zahlen rausgefunden, die sind mir wichtig, jetzt auch mit dir nochmal zu besprechen. Der Alkoholismus in Österreich ist nämlich leider sehr weit verbreitet, wie du ja natürlich weißt. Aber ich möchte es eben auch unserem Publikum noch einmal zusammenfassen. Circa 370.000 Österreicher und Österreicherinnen gelten derzeit als alkoholabhängig. Nahezu jeder vierte Erwachsene in Österreich konsumiert Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Und spannend auch dabei, die 50- bis 60-Jährigen trinken am allermeisten. Und das Ganze nimmt im Alter nochmal zu. Mhm. Und Alkohol und Alkoholismus verkürzt auch die Lebenszeit, und zwar bis zu 20 Jahre. Das zeigen die Zahlen. Das alles klingt sehr dramatisch, wenn man das jetzt so hört. Es scheint aber nicht wirklich genug abzuschrecken. Was denkst du denn als ehemalige Betroffene, braucht es, um das Thema Alkohol, Alkoholismus in Österreich noch stärker zu thematisieren und aufzubereiten?
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist auch Teil meiner Arbeit, warum ich so offen darüber rede. Wir müssen Bewusstsein schaffen, dass Alkohol wirklich gefährlich ist oder werden kann, ja. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe schon erwähnt, ich habe ja nicht einmal gedacht, dass ich ein Alkoholproblem habe. Da fängt es schon mal an. Also wir wissen ja gar nicht, wie viel Alkohol ist jetzt tatsächlich schädlich. Da fehlt es an Informationen. Ja. Und zusätzlich ist dieses Thema so unglaublich schambehaftet. Ja, also man schämt sich ja dann dafür, dass man zu viel trinkt. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, Leute, ihr dürft nie wieder trinken. Das geht's mir nicht. Es geht darum, dass ich nicht möchte, dass es den Leuten so geht wie mir. Weil wenn man mal in einer Sucht ist, dann wird's wirklich schwierig und dann ist es unglaublich schwierig auch aufzuhören, beziehungsweise diesen Wandel zu schaffen.
Aber das, was du jetzt sagst, ist ja, glaube ich, auch sehr wesentlich, was du einleitend gesagt hast, dieses Thema, dass wenn man ab und zu ein Gläschen trinkt oder ein Bier trinkt, ist ja das überhaupt kein Thema. Aber man schlittert vielleicht da rein, das ist zunächst mal so und dann wird vielleicht auch immer mehr oder irgendeine Lebenskrise kommt, genau. Im Job, privat, was auch immer. Und da braucht man vielleicht dann mehr Alkohol, damit man irgendwie besser da durchkommt. Wo machst du denn so den Grat fest, wo du sagst, da wird es dann problematisch? Oder hast du vielleicht auch von deinen Freunden das irgendwann mal gehört, dass die gesagt haben, du trinkst jetzt zu viel? Oder war das eher gar nicht der Fall?
Ja, das haben sie schon gesagt, aber es war halt eher so wie, reiß dich zusammen und gestern warst du so besoffen. Aber in Wirklichkeit haben viele gerne viel getrunken und ein reiß dich zusammen ist halt nicht genug. Also damit kann ich nicht viel anfangen, ja. Und was war die erste Frage?
Ja, also wie du es eben festmachst, weil also ich kann mich noch erinnern, ich habe Psychologie studiert und da hat es geheißen, wenn man täglich also auch nur 2 Gläser Alkohol trinkt, gehört man schon in diese Risikogruppe und eigentlich hat man damals schon gesagt, man ist Alkoholiker. Ich glaube, heute hat man das ein bisschen anders nochmal definiert, aber man sagt, glaube ich, auch schon, bei Frauen 2 Gläser jeden Tag ist schon auch problematischer zu definieren.
Also es gibt natürlich Kriterien, sowas eben die Häufigkeit, wie oft trinkst du, dann die Menge, dann eben ein klares Indiz ist zum Beispiel, wenn ich weiß, ich schade mir oder zum Beispiel ich bin Auto gefahren betrunken oder ich habe Arbeit verpasst, weil ich getrunken habe, solche Dinge.
Okay.
Und dann trinke ich aber weiter.
Okay.
Das ist zum Beispiel
also trotzdem quasi.
Trotzdem, ja. Genau. Und es gibt einige Kriterien, die darauf hinweisen, aber es ist halt eben ein Spektrum,
ja,
Alkoholismus.
Eben.
Also ich war zum Beispiel unter Anführungszeichen nur psychisch abhängig, aber das ist auch schon eine Abhängigkeit. Und ich glaube, zum Beispiel bei mir war es eben eine Angststörung, die ich nicht erkannt habe. Und ich habe den Alkohol genutzt, um mich zu entspannen. Das heißt, der Alkohol war nicht Genuss, sondern er war ja da, um etwas zu verdecken.
Um etwas zu lösen vielleicht
um etwas
auch,
zu
oder?
Lösen,
so
aber
scheinbar,
löst er natürlich
genau.
Nicht,
natürlich, ja.
Und ich wusste das halt nicht, dass das der Grund ist, warum ich trinke. Aber wenn man trinkt, um sich dann zu entspannen, um weniger Angst zu haben, um Stress abzubauen, dann ist das eigentlich schon nicht mehr so ein gutes Zeichen. Wenn ich ein Glas Wein zum Abendessen trinke, weil ich das genieße, dann ist das voll okay. Aber wenn ich den Alkohol missbrauche, um Gefühle wegzutrinken.
Ja, da steckt ja das schon drinnen, das Wort Alkoholmissbrauch. Nicht?
Genau.
Du bist jetzt seit über 4 Jahren trocken, habe ich gesagt. Statistisch gesehen ist es aber so, dass 95% der trockenen Alkoholiker im ersten Jahr wieder rückfällig werden. Wie war denn bei dir so dieses erste Jahr oder überhaupt auch danach? Hattest du immer wieder auch mal Angst, rückfällig zu werden?
Ja, das erste Jahr ist wirklich das Schlimmste. Also oder die ersten 2 Jahre waren sogar sehr, sehr schwierig für mich. Besonders in der Reha stationär bist du ja quasi aufgehoben. Da gibt es Ärztinnen und Pfleger und so weiter und die passen auf dich auf. Und dann kommst du raus und bist in deiner Wohnung und unten wartet die Bar auf dich. Also das ist eine unglaublich heikle und schwierige Zeit. Und ich finde, deswegen ist es auch so wichtig, dass da dass es da Unterstützung gibt, zum Beispiel, dass Therapie bezahlt wird auch, ja, für Menschen, die da betroffen sind. Und eben, dass man regelmäßig in Therapie geht, dass man vielleicht in Gruppen geht, sowas wie anonyme Alkoholiker oder so, da gibt's Verschiedenes, dass man dieses erste Jahr übersteht. Das ist ein ganz kritisches Jahr.
Ja.
Ein ganz schwieriges Jahr. Fast schlimmer als die Reha.
Okay, ja. Also das hast du auch so erlebt, dass das dieses Jahr ein Wahnsinn war.
Also dieses Jahr, also deswegen weiß ich auch, ich trinke nicht wieder, das sage ich jetzt mal so, weil so ein Jahr, ob ich das nochmal durchstehe, ich weiß es nicht. Also
sag, hat die Musik, du hast es ja vorhin gesagt, auch in der Reha geholfen, aber Musik ist ja, so habe ich das auch mitgenommen jetzt von den Songs, die du mir geschickt hast, doch auch ein wichtiges Thema in deinem Leben und auf der Liste steht auch ABBA.
Ja.
Das hat mich irgendwie auch erstaunt.
Wirklich?
Fast. Ja, du bist ja sehr jung noch oder eigentlich zu jung, um jetzt ABBA miterlebt zu haben. Aber du magst ABBA sehr
Ich liebe ABBA. Ja. Ich liebe auch Elvis Presley.
Ja, darf
und
man.
Sam
auch,
Cook.
Wenn man jünger ist.
Ja, also ich mag sehr gerne ältere Songs, sagen wir mal so.
Ja.
Und auch ABBA kommt in meinem Kabarett vor und zwar Fernando.
Ja.
Nur heißt es bei mir Prince Charming. Und ich singe quasi etwas ironisch den Prince Charming herbei. Ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Genau, also ich habe es sogar eingebaut in mein Programm.
Toll, toll. Ja. Hast du ihn schon gefunden?
Das sage ich jetzt.
Das sagst du nicht.
Nein, also, und ich glaube auch nicht an den Prince Charming. Also, wie wir schon besprochen haben, dieses im Außen etwas suchen. Ich habe wirklich früher geglaubt, da kommt jemand und rettet mich. Ein Mann vielleicht. Und davon bin ich abgekommen, weil ich rette mich selbst.
Genau,
also,
das ist ein guter Zugang.
Ja.
Und jetzt kommt ABBA.
Radio Wien. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds.
Sonntag auf Radio Wien mit einem Talk aus dem Studio.
Sonntagmittag ist es und Verena Tietze ist diesmal mein Gast. Sie hat ein Burnout überstanden und auch eine Alkoholabhängigkeit und ist seit mehr als 4 Jahren trocken. Verena, ein bisschen haben wir darüber schon gesprochen. Wo setzt du denn heute auch ganz massiv Grenzen, wenn es schwierig wird zum Beispiel, wenn du in schwierigen Situationen bist oder wenn es dir mal nicht so gut geht oder einfach auch generell?
Also was ich wirklich gelernt habe, ist so auf den Bauch zu hören, auf meine Intuition. Das war früher nicht wirklich möglich, besonders mit in Kombi mit Alkohol nicht möglich. Mhm. Ich glaube, da habe ich meine Intuition etwas weggetrunken.
Ja.
Und jetzt spüre ich schon wesentlich schneller, das ist zu viel. Also zum Beispiel zu viel Arbeit oder ein Projekt, das ich nicht machen möchte, das spüre ich dann im Bauch wirklich. Mhm. Also, dass das nicht passt mit meinen Werten. Ich habe jetzt sehr klare Werte für mich. Ich weiß, was ich den Menschen auch mitgeben möchte. Das sind alles sehr schwierige, sensible Themen, die ich da behandle. Umso wichtiger, dass ich offen und authentisch damit umgehe und auch mich irgendwo verletzlich zeige.
Mhm.
damit die Leute sich auch identifizieren können damit ein bisschen oder etwas mitnehmen können. Mhm. Ja. Auch wenn es mir super wichtig ist, dass die Unterhaltung nicht zu kurz kommt und das Lachen.
Also, ja, dass die das Leute ist dir ja auch sehr wichtig. Ja. Aber lass uns zu dieser Verletzlichkeit noch ein bisschen was besprechen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das ein sehr starkes und auch sehr wichtiges Thema, denn wir sind ja in vielem sehr öffentlich. Also wenn wir uns die sozialen Medien anschauen, da machen viele ja sehr viele Dinge im Außen, ja, und stellen es auch im Außen dar. Und sie outen sich auch oft, was ihre innere Stimmung angeht, was ihre Themen, ihre Probleme angeht. Und auf der anderen Seite, also da öffnen wir uns, nicht? Mhm. Und dann haut aber jemand ganz gern auch dort mal rein und sagt sowas wie, reiß dich doch zusammen oder was redest du da oder du bist irgendwie, keine Ahnung, viel zu emotional oder was auch immer da alles abgeht. Wir wissen, was ich meine, glaube ich.
Ja.
Diese Verletzlichkeit einerseits und dann dieses Aufmachen und die Angst vor dem, dass jemand da genau reinsticht, wo es weh tut. Wie gehst du damit um?
Ja, also ein bisschen ist das natürlich der Preis auch. Ich bin auch in den sozialen Medien sehr öffentlich mit diesen Themen und es ist mir einfach so ein Anliegen, dass ich zum Beispiel mit dem Thema Alkoholismus so offen umgehe, weil ich merke, dass es den Menschen halt wirklich hilft und dass so viele in Österreich betroffen sind. Also es ist unglaublich, was ich da für Zuspruch oder auch Meldungen bekomme. Und ja, klar sind dann auch welche dabei, die das nicht so gut finden oder die mich kritisieren. Das Spannende ist, wenn man dann so in seiner Authentizität ist, dann tut das auch nicht mehr so weh, weil ich sage ja die Wahrheit quasi. Also das ist für mich meine Wahrheit.
Ja.
Und dann kann das irgendwie an mir abperlen, weil ich mir denke, ja na klar kann man mich beleidigen oder Alkoholikerin nennen, ja, aber das weiß ich selber. Also ich habe damit aufgeräumt mit diesen Themen und deswegen...
Also da gibt's gar nichts, was dich da irgendwie dann mehr berühren, beschäftigen oder auch kränken könnte?
Also die Themen, die ich eben jetzt sehr behandle öffentlich, eigentlich nicht, weil die habe ich alle mit therapeutischer Hilfe durchgearbeitet.
Okay.
Und dadurch, na klar kommen da negative Kommentare oder es kommt sogar sowas wie, die lügt doch, die ist doch keine Alkoholikerin, was ich auch besonders interessant finde. Aber nein, das kann mir zum Beispiel nichts anhaben.
Mhm. Ja. Aber ich denke, das ist vielleicht auch ein, wie soll ich sagen, eine Reaktion, die zu denken geben lässt. Denn wenn man dich anschaut, du bist eine junge, attraktive Frau, dann denkt man nicht, dass das Bild eines Alkoholikers oder einer Alkoholikerin ist. Mhm. Man hat ja doch so komische Bilder im Kopf, die ganz anders sind, als so wie du jetzt aussiehst und dich benimmst. Ist das, hast du das auch als Feedback bekommen, diese Sichtweise?
Ja, ganz genau, das kommt oft sogar. Mhm. Ach was, du bist Alkoholikerin, das sieht man aber nicht und du siehst jung aus und so weiter und so fort. Und umso wichtiger, dass ich hier stehe und sage, aber ich bin es und ich bin trocken und ich bin durch all das durchgegangen und so kann eine Alkoholikerin aussehen und es ist nicht der Mensch, der unter der Brücke liegt quasi von der Früh an trinkt. Ich habe zum Beispiel nie in der Früh getrunken.
Mhm.
Also Alkoholismus, nochmal, ist so ein riesiges Spektrum. Deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass ich darüber rede und ja, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Und umso besser, weil dann sieht man, okay,
es kann auch
meine Tante sein oder mein Onkel oder mein Bruder.
Kann
oder
jeden treffen.
Es kann wirklich jede und jeden treffen und man sieht es nicht der Nasenspitze sofort an.
Mhm. Und auch nicht an der Nasenspitze sieht man an das andere Thema, nämlich Burnout. Also da habe ich auch eine Zahl mitgebracht, nämlich eine wissenschaftliche Untersuchung in Österreich hat ergeben, dass mehr als 40% der Erwachsenen Anzeichen eines Burnout-Syndroms aufweisen. Das ist also keine Modeerscheinung, sondern ein ernstzunehmendes Problem. Und doch habe ich das Gefühl, dass in der letzten Zeit das Thema Burnout ein bisschen zurückgewichen ist, auch in der generellen Präsenz, vielleicht auch in der medialen Aufarbeitung. Was hast du denn da für einen Eindruck?
Ja, also ich bin natürlich mittendrin, weil ich ständig darüber rede und auch in meinem Podcast sehr viel darüber rede. Was mir allerdings auffällt, ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die betroffen sind. Also das ist natürlich jetzt, das sind keine Statistikzahlen oder so, aber in meinem Umfeld höre ich ständig, ja, mein Freund ist komplett überarbeitet, er kann nicht mehr. Oder eben meine Schwester ist jetzt im Krankenstand, es geht seit Monaten und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, es schlägt um sich und ich glaube, wie du richtig sagst, wird es eigentlich offiziell gar nicht mehr so gar nicht mehr so besprochen,
nein,
oder?
Weniger, ja.
Ja, als früher. Aber wenn man sich umhört, so unter diesem Mantel dann, kommt mir vor, ist es überall.
Ja, ist es. Und es gehen natürlich jetzt, und das bekommt man natürlich auch über die sozialen Medien mehr mit, sehr viele Künstler und Künstlerinnen damit an die Öffentlichkeit. Ich habe da einige Namen im Kopf, hatte sie auch schon hier in meinem Talk. Und ich denke, das ist aber auch gut, weil ja, es nimmt so ein bisschen dieses Stigma, dass nur der oder die davon betroffen sein kann.
Ja, ich glaube, ist natürlich bei Alkoholismus auch sehr stark Tabu und bei Burnout aber immer noch auch. Also es ist ja quasi so ein, ich habe versagt. Also ich bin ja so eine Versagerin und ich bin auch ganz allein. Man fühlt sich so allein und es ist alles sehr, sehr dunkel und tragisch. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man öffentlich darüber redet und auch vielleicht Tipps geben kann, was tue ich? Was sind die ersten Schritte, wenn ich denn betroffen bin oder auch Partner, Partnerin oder wer auch immer im Umfeld betroffen ist.
Du hast kurz angesprochen deinen Podcast, Musalek und Tietze heißt der, im Rausch des Lebens. Und da besprichst du gemeinsam mit Psychiater Michael Musalek Themen eben wie Burnout, Alkoholismus und Sucht. Was bedeutet dir dieser Podcast jetzt nochmal auch nicht nur für dich, sondern auch für andere?
Ja, also das ist eine wunderschöne Arbeit für mich, weil der Professor Musalek ist so voller Weisheit und das ist für mich urtoll. Also es ist quasi fast wie eine eigene Therapiesitzung, aber nicht ganz. Und ich glaube, die Kombi macht's halt aus, weil ich eben sehr offen rede über meine Ängste, meine Sorgen, Tabuthemen, was mich so umtreibt. Natürlich auch oft geht's um Alkohol und eben ja mentale Gesundheit. Und er gibt da dann sein Wissen dazu und die Taktiken, die man anwenden kann. Also es ist uns auch ganz wichtig, die schönen Dinge des Lebens zu zelebrieren, zu feiern, dass man einen positiven Ausblick hat. Es sind momentan, glaube ich, generell schwierige Zeiten, was die Psyche angeht. Und da wollen wir auch Support bieten und Unterstützung bieten.
Das ist schön. Auf deiner Lieblingssongliste sind auch die Ronettes mit Be My Baby. Was gibt's denn dazu zu erzählen?
Ja, wieder was Altes.
Ja, wieder was Altes, genau.
Ja, also das kommt von Dirty Dancing.
Ja.
Ja. Ich war als Kind ein riesen Dirty Dancing Fan und auch in Patrick Swayze verliebt. Und
wie viele?
Wie viele Male? Ich,
wie viele Menschen oder Mädchen damals,
Ich glaube viele. Ja. Und diese Lieder, der ganze Soundtrack ist etwas, was mich sehr glücklich macht und deswegen habe ich diesen Song auch mitgebracht, weil der macht ganz viel emotional mit mir.
Ich finde auch, er macht glücklich.
Er macht glücklich, ja.
We'll make it.
Sie hören die Wiederholung einer Sendung vom Jänner dieses Jahres.
Der Sonntagmittag auf Radio Wien mit einem Talkspezial aus dem Studio.
Gastgeberin ist Programmchefin Jasmin Dolati.
Verena Tietze ist diesmal mein Gast im Radio Wien Talk aus dem Studio. Wir haben übers Kabarett gesprochen und apropos Kabarett, dein Kabarett. Dein Co-Autor ist kein geringerer als Fritz Schindlegger. Wir kennen ihn von Lukas Residaritz, Erwin Steinhauer, aber natürlich auch die TV-Serien wie die Lottosieger, die hat er geschrieben. Mhm. Der führt bei dir jetzt auch Regie. Wie schaut denn eure Zusammenarbeit aus?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne und auch lustige Zusammenarbeit. Es sind natürlich Generationen, die hier aufeinandertreffen, verschiedene. Aber wir haben eigentlich ziemlich viel Spaß dabei und das ist so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Match. Mhm. Also er bringt da so viel Wissen auch wiederum mit, das mir natürlich noch fehlt. Also ich bin einfach eine Newcomerin quasi. Ja.
Aber wie hast du ihn kennengelernt? Wie bist du auf ihn gekommen?
Ja, also das war der Herr Professor Musalek.
Ah.
Ja, genau. Der Professor Musalek hat dem Fritz dann gesagt, du, die musst du dir mal anschauen. die kann was. Und Schön. Dann war der Fritz eben bei einer meiner Aufführungen und das war ja noch kein Kabarett, sondern da habe ich nur das Buch quasi auf die Bühne gebracht und so entstand das dann, dass wir gesagt haben, wir machen ein Kabarett draus, damit auch die Leute wirklich eben lachen können, sich entertained fühlen, da mit einem guten Gefühl rausgehen, besonders weil es halt schwierige Themen sind.
Ja, also dieses die wichtige Komponente Humor ist einfach total wichtig in dem Zusammenhang.
Genau, ich finde schon.
Ja. Und das ist dir auch sehr wichtig, dass das nicht nur schwer daherkommt.
Ganz genau, also eben die Themen sind schwer genug, machen wir sie doch ein bisschen leichter, damit die Leute sich auch unterhalten fühlen.
Und was sagt das Publikum?
Du, das Publikum, ja. sie lachen und sie weinen und sie fallen mir oft in die Arme. Also das ist schon schön. Ich glaube, ich löse sehr, sehr viele Emotionen aus. Mhm. Und natürlich rege ich zum Nachdenken an. Und was kann ich mir mehr wünschen eigentlich, als dass sie lachen und weinen?
Also das stimmt, ja. Und kommen die manchmal auch mit ihren eigenen Geschichten zu diesen beiden schwierigen Themen?
Ja, oft.
Schon auch, denke ich mir, oder dass sie auch das erzählen, weil es löst ja vieles aus, selbst wenn man selber nicht betroffen ist. Du hast vorhin gesagt, oft hat man Freunde oder Familie, die betroffen sind. Ne?
Ja, also ich bekomme auch ganz oft E-Mails, auch nach den Shows, oder sie kommen wirklich danach auch zu mir. Man kann ja eben das Buch natürlich dann auch kaufen bei meiner Show und da rede ich auch sehr gerne noch mit den Leuten und da bekomme ich ganz viele Geschichten mit. Und das bestärkt mich aber natürlich. Also das bestärkt mich, dass ich da was dass ich da was anregen kann und vielleicht sogar ein bisschen helfen kann. Ich meine, das ist, also wenn ich nicht nur entertaine, sondern dann auch noch ein bisschen inspiriere, bin ich überglücklich.
Bist du nervös vor großen Auftritten?
Ja, schon. Also jetzt nicht Tage vorher, aber am Tag der Aufführung habe ich schon noch gute Nerven, die da hochgehen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mit Adrenalin auf die Bühne geht. Ich möchte ja die Leute alle berühren und das ist ein Kraftakt, aber es macht mich einfach auch glücklich.
Mhm. Dein Buch Burnt. Und es hat ein T-Out, es ist kein Versprecher, basiert ja auf Tagebucheinträgen. Und du hast als deinen wichtigen Gegenstand auch dein Tagebuch mitgenommen, gell?
Ja, ganz genau.
Spielt also immer noch eine große Rolle?
Eine ganz große Rolle. Also ich schreibe seit diesen 5 Jahren eigentlich täglich Tagebuch oder sagen wir 5-mal die Woche, also fast jeden Tag. Und das hilft mir so sehr zu reflektieren, mich zu ordnen, auch einfach mal alles rauszulassen. Und natürlich kommt da auch dann ganz viel Inspiration für neue Bücher, für neue Shows. Also alles, was man da auch auf der Bühne sieht, das ist so aus meinem Leben gezogen. Und das macht es dann, glaube ich, so lebensnah, weil es kommt einfach aus mir heraus und meinen Erfahrungen.
Und wenn das Jahr ja bekanntlicherweise 365 Tage hat und du mehrmals in der Woche schreibst, musst du also ganz schön viele Büchlein schon zu Hause herumstehen haben. Ja. Du hebst sie auf, nehme ich an.
Ja, ich hebe sie auf, weil ich blättere dann auch darin. So. Mhm. Es ist total verrückt, wenn ich in einem Buch lese von vor 2 Jahren, was da steht, wo ich mir dann erträume, auf einer Bühne zu stehen. Ja, und jetzt stehe ich auf der Bühne. Also das ist total verrückt. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, das machen ja eh viele. Ja. Danke, dass du heute mein Gast warst und hier im Radio Wien Studio warst. Ja. Mit deiner Geschichte. Ich glaube, es ist eine spannende Geschichte, die vielen auch was mitgibt. Und das ist ja auch dein Ziel, das zu tun. Und da wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg damit.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Das war ein Radio Wien Talk aus dem Studio, geführt von Programmchefin Jasmin Dolati.
Nachhören können Sie diese Sendung auf sound.orf.at.
Verbringen Sie auch weiterhin einen angenehmen Sonntag mit Radio Wien und einfach guter Musik.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too
I love you, baby.
beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Wiederkehr will Koalitionspräsentation nicht vorgreifen. Ausschreitungen nach Champions League-Spiel in Frankreich mit 2 Toten. Das Wetter zeitweise sonnig und heiß. Im Studio Daniel Ammerhauser. Schönen Nachmittag. Am Dienstag soll die neue Koalition aus SPÖ und NEOS in Wien präsentiert werden. Wiens NEOS-Landessprecher und Bildungsminister Christoph Wiederkehr wollte in der ORF-Pressestunde personell und inhaltlich aber nicht vorgreifen, auch wenn etwa die Wiener Mindestsicherung zuletzt für Schlagzeilen sorgte.
Es gibt Herausforderungen im Sozialbereich, es gibt Herausforderungen in der Bildung, in der Wirtschaft. Darum ist eine ambitionierte Koalition aus den 2 Parteien wichtig. Wir haben die letzten Wochen intensiv, aber auch vertraulich verhandelt. Ich verstehe aber Politik so, nämlich im Vertrauen auch gemeinsam ambitioniert zu verhandeln und dann das Ergebnis der Öffentlichkeit vorzustellen. Das wird kommende Woche sein. Darum bitte ich um Verständnis, dass ich heute noch nicht Ergebnisse vorweggreifen möchte, denn jetzt parallel arbeiten noch Personen daran, das Programm zu finalisieren.
So Wiederkehr in der Pressestunde. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Die israelische Armee soll das Feuer auf eine große Menschenmenge eröffnet haben, die sich Lebensmittel abholen wollten. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe sind gestern Abend erneut gescheitert. Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Wallis bleibt die Gefahr im Bergsturzgebiet im Lötschental laut den lokalen Behörden sehr hoch. Laut Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei deshalb derzeit